Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen Podcast-Format der DHPG, Taxiert, der Podcast, in dem wir Ihnen regelmäßig aktuelle Themen aus den Bereichen Steuern und Recht näher bringen möchten. Wir, das sind Ihre beiden Gastgeber des heutigen und der zukünftigen Podcasts. Auf der einen Seite mein Kollege Andreas Rode. Andreas ist Rechtsanwalt und Steuerberater.
Und neben mir sitzt Benno Lange. Benno ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, langjähriger Kollege von mir. Wir beraten gemeinsam mittelständische Mandanten.
Und haben darin auch eine gewisse Erfahrung. Neu ist für uns das Podcast-Format. Andreas, ich freue mich, das mit dir zusammen heute und in Zukunft zu machen.
Ich freue mich auch sehr.
Pünktlich zur Premiere, auch mit ausreichend belegter Stimme. Ich hoffe, wir kriegen das heute hin. Ich bin guter Dinge, denn wir haben ein sehr spannendes Thema heute. Andreas, worüber sprechen wir?
Wir haben ein sehr unruhiges Umfeld. Wir sehen steigende Zinsen. Wir haben sehr hohe Preise auf dem Immobilienmarkt. Und trotzdem, bei hoher Inflation ist eine Investition in Sachwerten nach wie vor attraktiv.
Also wir sprechen über Sachwerte. Wir sprechen konkret über Immobilien. Wir sprechen noch konkreter, noch genauer über Immobilien, die in einem Betriebsvermögen gehalten oder erworben werden. Und das wollen wir heute speziell aus steuerlichen Blickwinkeln beleuchten. Das heißt, wir sprechen zum einen über die Transaktion als solche, das heißt den Erwerb einer Immobilie. Hier kommt insbesondere die Grunderwerbsteuer ins Spiel. Und wir sprechen über einen wichtigen Aspekt im Bereich der laufenden Besteuerung. Das heißt, die Immobilie befindet sich im Betriebsvermögen, wird genutzt und generiert Einkünfte. Und hier kommt insbesondere die Gewerbesteuer ins Spiel. Das wird der zweite große Themenblock sein. Wir sprechen, um es negativ abzugrenzen, Andreas, worüber heute nicht?
Ja, wir sprechen nicht über Grundsteuer beispielsweise, ein Thema, was auch in aller Munde ist zurzeit. Wir sprechen nicht über Umsatzsteuer und wir sprechen auch nicht über Erbschaftssteuer, was ich besonders schade finde tatsächlich.
Dazu mag es zu einem späteren Zeitpunkt noch die Gelegenheit geben, das nachzuholen. Damit wir nicht alleine sprechen müssen, ich meine Stimme ein bisschen schonen kann, haben wir uns einen Experten, einen sehr geschätzten Kollegen heute eingeladen. Herzlich willkommen, Stefan Hamacher. Stefan ist Steuerberater, ist einer unserer Experten speziell für Themen der Unternehmensnachfolge und der Umstrukturierungen und hat in beiden Konstellationen, sowohl bei Nachfolge als auch bei Umstrukturierung, sehr häufig mit Immobilien im Betriebsvermögen oder Immobiliengesellschaften zu tun. Deswegen freuen wir uns sehr, Stefan, dass du heute hier bist und uns ein bisschen dabei hilfst, das Thema steuerlich zu beleuchten.
Ja, vielen Dank, Benno. Vielen Dank, Andreas. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und mit euch dieses spannende Thema zusammen in den nächsten 20, 30 Minuten zu beleuchten.
Gut. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir springen direkt ins Thema und bevor wir auf die Grunderwerbsteuer zu sprechen kommen, sollten wir einmal grob darüber sprechen, wie Immobilieninvestitionen strukturiert werden können. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, bevor wir dann zu den steuerlichen Konsequenzen kommen?
Ja, wie kann ich eine Immobilie erwerben? Also zum einen kann ich das natürlich persönlich machen, als natürliche Person, eventuell gemeinsam mit jemandem anderen. Ich kann aber auch eine Gesellschaft dazwischen schalten, eine GmbH, eine Personengesellschaft. Und letztendlich ist die Entscheidung darüber, wie ich das tue, aus meiner Erfahrung bei Immobilieninvestitionen vor allen Dingen steuerlich induziert. Also Themen wie Haftung beispielsweise, die sonst bei allen Rechtsformentscheidungen eine ganz, ganz herausragende Rolle spielen, ist bei Immobilien zurückgedrängt. Das mag anders sein bei Bauträgergeschäften oder bei Immobilien, die besondere Altlastenproblematiken haben. Aber grundsätzlich bei allen Büroimmobilien, Wohnimmobilien etc. ist meines Erachtens das Thema Haftung zurückgedrängt und das Thema Steuern im Vordergrund.
Danke, Andreas. Den Ball nehme ich gerne auf. Wenn das Thema Steuern im Vordergrund steht, dann können wir uns zwei Szenarien etwas näher anschauen. Nämlich das eine, das Hineinkommen der Immobilie oder das Hineinkommen in die Investition. Hier spielt vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer eine Rolle. Und der zweite Block, da kommen wir gleich nach der Grunderwerbsteuer drauf zu sprechen, betrifft die laufende Besteuerung. Das heißt, was passiert mit der Immobilie und den Erträgen, die daraus generiert werden, in der laufenden Besteuerung. Aber bevor wir dazu kommen, der Einstieg läuft regelmäßig über die Grunderwerbsteuer. Warum ist die Grunderwerbsteuer überhaupt so ein Thema? Das liegt zum einen an der reinen Höhe. Wir haben alle gesehen, dass die Grunderwerbsteuersätze, seitdem die Länder diese Sätze unabhängig festsetzen dürfen, tendenziell angestiegen sind. Wir haben im Bundesgebiet inzwischen eine Bandbreite zwischen 3,5 und 6,5%. Nordrhein-Westfalen beispielsweise liegt seit vielen Jahren bei 6,5%. Das heißt, Andreas, du hast es eingangs angesprochen, steigende Preise, auch steigende Immobilienpreise führen auch zu höheren Bemessungsgrundlagen bei der Grunderwerbsteuer, darauf 6,5%, das können erhebliche Beträge sein.
Ja, neben Notarkosten etc. ist die Grunderwerbsteuer eigentlich der Hauptbrocken bei den Immobilienerwerbsnebenkosten.
So ist das, so stellt sich das regelmäßig dar und da sind wir auch direkt im Thema. Eben nicht nur in den Fällen, in denen ich oder meine Gesellschaft direkt eine Immobilie, ein Grundstück mit aufstehendem Gebäude erwerben. Das ist der Fall, den wir alle kennen. Ich kaufe privat oder betrieblich eine Immobilie, Kaufpreis mal Grunderwerbsteuersatz ist die Steuer. Sondern es geht eben auch, und darüber wollen wir heute vor allen Dingen sprechen, um die sogenannten Share Deals. Andreas, da kommt der Jurist ins Spiel. Was sind Share Deals?
Ja, unter Share Deals versteht man den Erwerb einer vor allen Dingen Kapitalgesellschaft, die ihrerseits eine Immobilie hält. Man erwirbt also mittelbar über die GmbH eine Immobilie.
Ein Fall, der ja häufig vorkommt und man kann sich die Frage stellen, was hat das Ganze mit Grunderwerbsteuer zu tun? Denn der Fall, den du gerade beschrieben hast, Andreas, ist ja gerade nicht die Übertragung an Immobilie als solche, sondern die Übertragung von Anteilen an Gesellschaften, in deren Vermögen sich Immobilien befinden. Und hier kommt Stefan ins Spiel. An welcher Stelle und warum haben wir es bei solchen Share Deals, in welchen Konstellationen mit grunderwerbsteuerlich relevanten Fragestellungen zu tun?
Ja, vielleicht ein Schritt zurück. In der Praxis steht man immer vor der Entscheidung, mache ich einen Immobilienerwerb im Wege eines Asset Deals, das heißt, erwerbe ich die Immobilie unmittelbar oder bietet mir der Verkäufer an, seine immobilienhaltende Gesellschaft zu erwerben. Da spielt die Grunderwerbsteuer oder spielte die Grunderwerbsteuer in der Vergangenheit eine große Rolle bei der Entscheidung Asset oder Share Deal. Man muss natürlich dabei aber auch die anderen Steuerarten in den Blick nehmen. Das heißt, die Ertragssteuern zum Beispiel. Ein Asset Deal ermöglicht über die Anschaffungskosten zusätzliches Abschreibungsvolumen zu generieren und damit seine zukünftigen Steuerbelastungen zu reduzieren. Das ist beim Share Deal nicht der Fall. Und bei dem Share Deal habe ich darüber hinaus noch die Problematik, dass ich natürlich eine lebende Gesellschaft erwerbe mit Vergangenheit, mit Historie und ich muss mir genau ansehen, was da in der Vergangenheit steuerlich, aber auch außersteuerlich gelaufen ist. Das vielleicht mal als Vorspann. Aber natürlich war es interessant und ist nach wie vor immer noch in gewissen Fällen interessant, nicht die Immobilie selbst, sondern die Anteile zu erwerben und damit die Herrschaft über das Grundstück halt mittelbar über die Anteile zu erlangen. Und das ist natürlich seit jeher der Stein des Anstoßes des Gesetzgebers gewesen, dass man nicht auf diese Weise an der Grunderwerbsteuerbelastung vorbeikommen soll. Und deswegen hat er neben dem Grundtatbestand, dass der Erwerb einer Immobilie unmittelbar Grunderwerbsteuer auslöst, auch sogenannte Ergänzungstatbestände geschaffen. Eine ganze Reihe von Tatbeständen sind da mittlerweile im Gesetz und es kamen immer weitere hinzu, die eben einen solchen Anteilserwerb ab einer gewissen Schwelle einer unmittelbaren Grundstücksübertragung gleichstellen. Also die Grunderwerbsteuerbelastung tritt dann auch ein. Der Steuerschuldner ist dann ganz interessant. Der ist dann teilweise nicht der Erwerber selbst, sondern die immobilienhaltende Gesellschaft. Und Benno, du hast es angesprochen, da gab es jetzt massiv im letzten Jahr, im Sommer 2021, eine Ausweitung. Neuregelungen wurden eingeführt. Und gerne können wir jetzt mal im Einzelnen darüber sprechen.
Ein Wort vielleicht zur Grundidee noch. Wirtschaftlich wird ja auch gerade häufig die Immobilie erworben. Das heißt, dass der Gesetzgeber hier einen Fokus darauf legt, auch diese Tatbestände steuerlich zu erfassen, ist sehr nachvollziehbar.
Eins dürfen wir nicht verkennen. Wir reden jetzt hier nicht nur über den Erwerb einer solchen Gesellschaft am Markt, sondern unter den Share-Deal-Begriff, unter die Tatbestände fallen zum Beispiel auch Übertragungen innerhalb von Konzernen, innerhalb von Familienangehörigen. Also stell dir vor, Andreas, ne, du hast eine immobilienhaltende Gesellschaft und die ist Gegenstand einer Erbfolge. Auch da müssen wir uns ansehen, ob wir gegebenenfalls von Todeswegen, ja, durch schlechte testamentarische Regelungen Grunderwerbsteuerbelastungen auslösen. Auch das wäre ein Fall, der von den Share-Deal-Regelungen betroffen sein könnte.
Stefan, du hast die Ergänzungstatbestände angesprochen. Hier gibt es zwei Tatbestände, die wir schon seit langem kennen. Das ist die klassische Anteilsvereinigung, die sowohl Kapitalgesellschaften als auch Personengesellschaften treffen kann. Und ebenfalls schon seit langem im Gesetz ist die Änderung im Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft, die auch wiederum Grunderwerbsteuer auslösen kann. Was ist neu dazugetreten an Ergänzungstatbeständen?
Wir haben einen neuen Ergänzungstatbestand bekommen im Hinblick auf Kapitalgesellschaften, angelehnt an den Tatbestand, den wir bereits für Personengesellschaften hatten seit jeher. Du musst dir vorstellen, bei einer Kapitalgesellschaft war es vor der Reform im letzten Jahr nur steuerbar, wenn ein Gesellschafter in seiner Hand mindestens 95% der Anteile an der immobilienhaltenden Kapitalgesellschaft vereinigt hat. Das konnte man ganz einfach vermeiden, indem man eben mit zwei Erwerbern aufgetreten ist, zwei Erwerber jeweils 50% der immobilienhaltenden Kapitalgesellschaft erworben haben Und das war natürlich ein Stein des Anstoßes, dieses Zwei-Erwerber-Modell. Und letztlich hat der Gesetzgeber jetzt für Kapitalgesellschaften geregelt, dass ein Übergang von heute mindestens 90% auf neue Gesellschafter steuerbar ist, ungeachtet dessen, ob das eine Person ist, eine Personengruppe, nahestehende Personen. Allein der Übergang in Höhe von 90% löst Grunderwerbsteuer aus. Und hinzu kommt, dass diese Grunderwerbsteuer dann auch von der immobilienhaltenden Kapitalgesellschaft geschuldet wird.
Also früher hat man gesagt, wenn ich 95% der Anteile an einer GmbH halte, dann habe ich wirtschaftlich die Immobilie im Fokus. Mittlerweile ist das eben schon bei 90% der Fall.
Das ist richtig. Wir haben die Schwellen von 95 auf 90 allgemein reduziert für alle Ergänzungstatbestände. Hinzu kam ein neuer Tatbestand erstmals für Kapitalgesellschaften, der einfach nur in den Blick nimmt, ob ich wesentliche Veränderungen im Gesellschafterbestand habe und gar nicht, ob eine Person wirtschaftlich 90% der Anteile auf sich vereinigt.
Vielleicht bleiben wir einmal ganz kurz bei den Schwellenwerten. Ihr habt es beide gerade genannt, früher 95%, heute 90%. Was passiert eigentlich in den Fällen, in denen jemand im Zeitpunkt, zu dem das Gesetz geändert wurde, gerade dazwischen lag, also beispielsweise mit 90% beteiligt war? Das heißt, die Anteile waren nach altem Recht nicht vereinigt. Nach der neuen Schwellenwerte wären sie vereinigt. Führt dann allein die Absenkung der Schwellenwerte schon dazu, dass die Anteile jetzt als vereinigt gelten und die Steuer entsteht? Oder wie ist da die Regelung?
Nein, das führt nicht dazu, dass auf einmal dann durch die gesetzliche Änderung alleine Steuertatbestände verwirklicht werden. Aber die Altregelungen gelten weiter. Das heißt, auch für diese Fälle muss man das alte Recht mitdenken. Und bei Hinzuerwerb und bei Erreichen der dann noch maßgeblichen 95%-Schwelle würde dann Grunderwerbsteuer entstehen.
Okay, das heißt, die 95% werden uns in der Praxis noch eine Zeit lang beschäftigen, solange es diese Altfälle noch gibt. Jetzt haben wir die gesetzlichen Neuregelungen angesprochen. Stefan, du hast sie vor allen Dingen angesprochen. Regelmäßig ist es so, wenn das Gesetz geändert wird, es bleiben Auslegungsfragen, es bleiben Zweifelsfragen, die Praxis bringt neue Fragen zutage. Die Finanzverwaltung hat sich jetzt zu einigen dieser Neuregelungen geäußert. Wie hat sie das getan? Und was sind so die wesentlichen Erkenntnisse, die für unsere Mandanten, für Unternehmen mit Immobilienbesitz relevant sind? Kann man das kurz zusammenfassen?
Wir haben einen Ländererlass bekommen zu der Vorschrift, die neu eingefügt wurde. Da war die Sorge, dass gegebenenfalls auch Anteilserwerbe vor Einführung der Vorschrift zählen und den Tatbestand verwirklichen. Das hat sich eigentlich schon aus der gesetzlichen Formulierung ausgeschlossen und das hat auch nochmal der Erlassgeber bestätigt. Das heißt, nur Erwerbe ab dem 1.7.2021 sind für diesen neuen Tatbestand von Relevanz. Das Problem, was der Gesetzgeber nicht erkannt hat, ist, dass die Vorschriften teilweise nicht aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wir haben verschiedene Ergänzungstatbestände, die den Share Deal regeln und teilweise ist kein Rangverhältnis in den Vorschriften vorgesehen. Und so wird ganz offen derzeit diskutiert, ob ein Tatbestand, ein Anteilserwerb, gegebenenfalls in einer Gruppe von immobilienhaltenden Gesellschaften, mehrere Tatbestände auslösen kann. Das hat der Erlassgeber jetzt auch nicht mit völliger Klarheit entschärft, sondern da bleibt es eher abzuwarten, wie der BfH zu dieser Frage steht. Da gibt es einige BfH-Verfahren, die anhängig sind zu einer Frage, die auch hier von Relevanz ist, zu der Frage, inwieweit ich Immobilien in einer mehrstöckigen Struktur anderen Gesellschaften, übergeordneten Gesellschaften für Zwecke des Grunderwerbsteuerrechts zurechnen kann. Und je nachdem, wie diese Frage ausgeht, das soll heute schon mal der Hinweis sein, kann es sein, dass ich in eine Übermaßbesteuerung komme, grunderwerbsteuerlich, die es natürlich dann zu verhindern gilt. Mit entsprechenden Einsprüchen muss man dann dagegen vorgehen.
Stefan, du hast gerade die verschiedenen Tatbestände, Ergänzungstatbestände und das Konkurrenzverhältnis zueinander erwähnt. Vielleicht sollten wir einmal kurz über die Differenzierung zwischen Signing und Closing beim Anteilskaufvertrag sprechen. Andreas, vielleicht aus juristischer Sicht einmal, was ist der Unterschied zwischen Signing und Closing?
Ja, unter Signing versteht man den Abschluss des Vertrages, also die Unterschrift, Englisch Signing des Vertrages. Unter Closing versteht man dann den Vollzug dieses Vertrages, also regelmäßig den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten bis hin dann zum auch dinglichen Übergang, also Eigentumsübergang.
Und dazu habe ich verstanden, dass es einzelne Tatbestände gibt im Grunderwerbsteuerrecht, die an das Signing anknüpfen und andere, die ans Closing anknüpfen. Ist das ganz grob richtig, Stefan?
Ja, korrekt. Vielleicht machen wir das anhand eines Beispiels deutlich. Man stelle sich vor, wir haben eine immobilienhaltende Kapitalgesellschaft und die ist Gegenstand einer Anteilsübertragung. Da würde man zunächst einmal zum Notar gehen, den Kaufvertrag unterschreiben, das Signing machen Und dann würde dadurch der Tatbestand der Anteilsvereinigung ausgelöst. Der stellt nämlich maßgeblich auf das Verpflichtungsgeschäft ab, die Unterschrift, den Kaufvertrag. Und dieser Tatbestand würde auch verwirklicht nach Auffassung der Finanzverwaltung, wenngleich im Gesetz steht, dass diese Vorschrift eigentlich nur zur Anwendung kommen soll, wenn nicht andere Vorschriften ebenfalls zum Tragen kommen. Das heißt, die Finanzverwaltung sieht den Tatbestand als gegeben und dadurch wird auch eine Anzeigeverpflichtung ausgelöst. Der Steuerschuldner, das wäre derjenige, der die Anteile erwirbt, hat jetzt innerhalb von 2 Wochen die Pflicht, diesen Anteilserwerb anzuzeigen. Das geht losgelöst von der Anzeigepflicht des Notars. Und dann würde es beim normalen Ablauf ja auch zum Closing kommen, zum Übergang der Anteile. Und gegebenenfalls liegt in der Praxis zwischen diesen beiden Zeitpunkten ein Zeitraum von vielleicht einigen Monaten. Da sagt die Finanzverwaltung, wenn es denn zum Closing kommt, dann wird der Tatbestand, der neue Tatbestand des 1.2b, sehe es mir nach, Benno, dass ich den mal hier zitiere an der Stelle, verwirklicht. Und weil der maßgeblich auf das Verfügungsgeschäft abstellt. Und jetzt sagt die Finanzverwaltung, dass durch das Erfüllen des 1.2b eben rückwirkend auch die Anteilsvereinigung aus der Welt ist, aber erst dann. Das heißt, du siehst, wir haben hier auf einmal in so einer einfachen Transaktion Anteile an Immobiliengesellschaften werden übertragen, auf einmal 2 Tatbestände, die nach Auffassung der Finanzverwaltung nacheinander geschaltet werden und gegebenenfalls ja auch Anzeigepflichten mehrmals erfüllt werden müssen. Und da möchte ich auch ganz besonders darauf hinweisen, weil solche Anzeigepflichten auch mit Verspätungszuschlägen versehen werden, wenn man sie nicht frist- und formgerecht erfüllt.
Stefan, ich habe verstanden, dass diese Anzeigepflichten unabhängig davon bestehen, dass der Notar ja auch eine Anzeige macht. Deswegen steht in den Notarverträgen ja immer drin, die GmbH hat Grundbesitz. Das heißt, den Steuerpflichtigen treffen selbst auch nochmal Erklärungspflichten.
Ganz genau, so ist das. Das heißt, hier gilt eine Anzeigepflicht für den Steuerschuldner und das ist derjenige, der die Anteile erwirbt und der muss innerhalb von 2 Wochen, und du siehst, das ist schon eine sehr, sehr kurze Frist, eigentlich außergewöhnlich kurz, muss er frist- und formgerecht die Anzeige abgeben und die Anzeige hat auch eine materielle Wirkung. Welche Bedeutung die Anzeigepflichten haben, wird auch deutlich, wenn man sich diesen Beispielsfall vor Augen führt, wo zwischen dem Signing und dem Closing ein gewisser Zeitraum liegt. Das heißt, durch das Signing, haben wir eben besprochen, wird der Tatbestand des 1 Absatz 3, die Anteilsvereinigung, verwirklicht. Und normalerweise würde jetzt der Tatbestand verdrängt werden durch die neue Vorschrift, die mit dem Closing, mit dem Verfügungsgeschäft verwirklicht wird. Jetzt kann es in der Praxis aber sein, dass es nicht zum Closing kommt, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, der Kaufpreis fließt nicht, die Finanzierung findet nicht statt an der Stelle und die Parteien wollen das Verpflichtungsgeschäft rückabwickeln. Dann würde man normalerweise auch den Tatbestand der Anteilsvereinigung, der durch das Signing verwirklicht wurde, rückabwickeln. Aber da sagt das Gesetz, das gilt nur dann, wenn man eben frist- und formgerecht seine Anzeigepflichten erfüllt hat. Das heißt, in diesem Kontext der 2 nacheinander geschalteten Vorschriften warne ich davor, die erste Vorschrift zu negieren und damit auch seine Anzeigepflichten nicht zu erfüllen.
Und solche Fälle sind ja nicht nur akademisch. Also dass eine Finanzierung nicht gelingt beispielsweise und dass deswegen der Vertrag nicht vollzogen wird, kommt jetzt nicht häufig vor, aber er kommt vor.
Ja, ich denke, das waren wichtige Schlaglichter aus dem Bereich der Grunderwerbsteuer, speziell der Grunderwerbsteuer bei Share-Deals, bei denen es um Anteile an immobilienbesitzenden Gesellschaften geht. Ich denke, wir haben einiges mitgenommen, Andreas, aus den Ausführungen von Stefan. Ich jedenfalls für mich, dass die Anzeigepflicht des Notars alleine nicht ausreicht, sondern den Steuerpflichtigen, unseren Mandanten, damit auch uns als Berater, eigene Anzeigepflichten treffen können und dass die Fristen dafür jedenfalls hinreichend kurz bemessen sind. Vielleicht soll es an der Stelle auch als Sensibilisierung für die grunderwerbsteuerlichen Fragen genug sein und wir widmen uns einmal der laufenden Besteuerung von Immobilieninvestitionen und Immobilienerträgen.
Ja, eine sehr gute Idee. Ich würde deswegen den Fokus mal lenken auf die Gewerbesteuer. Normalerweise wird eine GmbH ja besteuert laufend mit Körperschaftssteuer und mit Gewerbesteuer. Das kennen wir von allen gewerblichen Unternehmen. Und die Gewerbesteuer spielt ja eine besondere Rolle. Wenn wir von einer Gesamtsteuerbelastung von rund 30% ausgehen, dann entfällt die Hälfte davon auf die Gewerbesteuer. Wie ist das bei Immobiliengesellschaften, Stefan?
Ja, völlig richtig, Andreas. Die Gewerbesteuer spielt bei Immobiliengesellschaften eine ganz erhebliche Rolle, insbesondere bei den Immobiliengesellschaften, die daneben der Körperschaftssteuer unterliegen. Wenn wir über natürliche Personen reden, die Immobilien im Betriebsvermögen halten und damit der Einkommensteuer unterliegen, ist die Gewerbesteuer nicht von so maßgeblicher Bedeutung, weil die Gewerbesteuer angerechnet wird auf die Einkommensteuer. Also bei all den Rechtsformen, die der Körperschaftssteuer unterliegen, ist die Steuerbelastung ganz erheblich von einer Gewerbesteuerpflicht abhängig. Und das ist zum einen bei Kapitalgesellschaften der Fall, aber auch bei optierenden Personengesellschaften. Das möchte ich vielleicht nochmal an der Stelle erwähnen, dass wir da auch eine Reform bekommen haben im letzten Jahr mit Wirkung zu Beginn diesen Jahres, dass Personenhandelsgesellschaften, KGs, OAGs oder auch Partnerschaftsgesellschaften auf Antrag besteuert werden können wie Kapitalgesellschaften. All diese Gesellschaften, die der Körperschaftssteuer unterliegen, haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung eigenen Grundbesitzes entfällt, von der Gewerbesteuer zu befreien und damit eben nur laufend einer Besteuerbelastung von 15% plus Solidaritätszuschlag ausgesetzt zu sein. Und selbst wenn ich unterstelle, dass die Gewinne aus der Gesellschaft regelmäßig ausgeschüttet werden und damit auch eine Steuerbelastung auf Dividenden hinzutritt, ist die Gesamtbelastung mit rund 38% immer noch sehr attraktiv gegenüber einer normalen Einkommensteuerbelastung bei Immobilienverwaltung, zum Beispiel im Privatvermögen.
Die 15%, die du gerade genannt hast, das ist die Körperschaftssteuer, die die GmbH zahlen muss.
Korrekt.
Wenn also gar nicht ausgeschüttet wird, wenn also das Geld in der GmbH drin bleibt, dann bleibt es bei diesen 15%. Steuerbefreiung klingt ja immer super. Also du hast gerade gesagt, die Gewerbesteuer ist befreit.
Richtig, das ist so. Also du hast entsprechend auch, vielleicht nochmal darauf die Steuerbelastung zu sprechen zu kommen, du hast natürlich dann auch mehr Kapital in der Gesellschaft, was entsprechend für Reinvestitionen verwendet werden kann. Du kannst den Kapitaldienst schneller erfüllen, kannst die Schulden schneller abtragen. All das ist vorteilhaft für Immobiliengesellschaften und die Gewerbesteuerbefreiung ist für Immobiliengesellschaften sehr vorteilhaft. Sie ist aber auch an enge Voraussetzungen geknüpft. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft per se von der Gewerbesteuer befreit ist, sondern nur ein gewisser Teil ihres Ertrags, eben der Teil, der auf die Verwaltung eigenen Grundbesitzes entfällt. Und die Vorschrift hat enge Voraussetzungen, an die diese Befreiung geknüpft sind.
Vielleicht, Stefan, bevor wir auf die Voraussetzungen näher eingehen, was ist eigentlich die Rechtfertigung dafür, dass man bei Immobiliengesellschaften einen durchaus substanziellen Teil des Ertrags, vielleicht sogar den gesamten Ertrag, von der Besteuerung mit Gewerbesteuer ausnimmt, obwohl die Gesellschaft ja eigentlich Kraft Rechtsform gewerbliche und damit der Gewerbesteuer unterliegende Einkünfte erzielt?
Genau das ist der Punkt, Benno. Der letzte Hinweis ist richtig. Sie unterliegt nur Kraft Rechtsform der Gewerbesteuer. Der Gesetzgeber hat hier die Vorstellung, dass er eben solche Gesellschaften im Immobiliensektor, die nur Kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegen, gleichstellen möchte mit den Investoren, die eben nicht Kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegen. Das heißt, die Privatperson, die Immobilien hält und verwaltet, unterliegt damit natürlich nicht der Gewerbesteuer. Also diese Gleichstellung dieser beiden Investoren ist der eigentliche Hintergrund historisch, warum es diese Vorschrift gibt.
Ja, und Gewerbesteuer knüpft ja von der ganzen Ratio des Gesetzes an den stehenden Gewerbebetrieb an. Und deswegen kommt die Gewerbesteuer ja auch den Städten und Kommunen zugute, in denen dieser konkrete stehende Gewerbebetrieb ist. Und eine Immobilienverwaltung ist eben gerade kein stehender Gewerbebetrieb.
Okay, und an der Stelle haben wir dann wahrscheinlich auch einen Gleichlauf mit Immobilieninvestitionen, die von ausländischen Gesellschaften in Deutschland betrieben werden, wo, Andreas, du sagtest es gerade, die Gewerbesteuer knüpft an den stehenden Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben wird. Das heißt, es setzt voraus eine inländische Betriebsstätte. Und wenn es dem ausländischen Investor, der ausländischen Investorengesellschaft gelingt, eine solche inländische Betriebsstätte zu vermeiden, hat er ja im Grunde genommen ein ähnliches Ergebnis wie derjenige oder die Gesellschaft, die von der erweiterten Gewerbesteuerkürzung Gebrauch machen kann, nämlich Belastung im Inland, in Deutschland, nur mit Körperschaftssteuer plus Solidaritätszuschlag. Und eine in dem Fall eine nachgelagerte Besteuerung auf Anteilseignerebene bei Ausschüttungen würde dann bei den ausländischen Investoren regelmäßig eben nicht in Deutschland der Steuer unterliegen, sondern wo auch immer, jedenfalls nicht das deutsche Steueraufkommen erhöhen.
Völlig richtig, Benno. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es diese Vorschrift nach wie vor gibt. Dass man eben Wettbewerbsgleichheit herstellen möchte, vielleicht auch zwischen dem ausländischen Investor und dem Inlandsinvestor. Und dein Hinweis zu dir, Andreas, du hast völlig recht, was den stehenden Gewerbebetrieb angeht. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass die normale vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft mit anderen Kapitalanlagen sehr wohl der Gewerbesteuer unterfällt, ist das natürlich ein echtes Privileg, diese Gewerbesteuerbefreiung für Immobilieninvestoren. Gerade auch deshalb legt der BFH hier auch die Vorschrift sehr eng aus und sehr restriktiv. Darüber werden wir ja gleich nochmal sprechen, unter welchen Voraussetzungen ich eben hier diese Gewerbesteuerbefreiung in Anspruch nehmen kann.
Ich denke, das ist genau das richtige Stichwort. Enge Auslegung, kein Steuerprivileg ohne Fallstricke und ohne mögliche Hindernisse. Sprechen wir über die Vergangenheit. Welche Fallstricke und welche Schwierigkeiten hat denn diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung uns und den Mandanten in der Praxis regelmäßig beschert?
Ja, im Grundsatz muss man mitnehmen, dass diese Gesellschaft, die das Gewerbesteuerprivileg in Anspruch nehmen will, sich auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes beschränken muss. Es gibt daneben gesetzlich zugelassene Nebentätigkeiten, die sind eng definiert und die kommen auch für den Normalfall, über den wir hier sprechen, nicht zum Tragen. Das heißt, wir dürfen den Rahmen der Vermögensverwaltung nicht verlassen. Stichwort Grundstückshändler. Also wir müssen auch bei Transaktionen aufpassen, dass wir damit nicht per se gewerblich werden und die Grenze der Vermögensverwaltung überschreiten. Die Abgrenzung, ob ich eigenen Grundbesitz verwalte und nutze, hat hier nach Bewertungsrecht zu erfolgen. Und da stellt sich je nachdem, was für eine Art von Immobilie ich hier in der Verwaltung habe, die Frage, ob in dieser Immobilie gegebenenfalls steuerliche Betriebsvorrichtungen enthalten sind.
Was ist das zum Beispiel?
Klassischerweise ist das der Lastenaufzug zum Beispiel. Wir haben eine Geschäfts- oder Büroimmobilie, vielleicht auch mit Ladenlokal im Erdgeschoss. Da müssen wir uns ansehen, ob wir entsprechend Lastenaufzüge haben, ob wir vielleicht sogar einen Gastronomieteil haben, Stichwort Fettabscheider. Also all diese Wirtschaftsgüter, die für den Betrieb des Mieters eine maßgebliche Rolle spielen. Selbst dann, wenn es sich zivilrechtlich, Andreas, um Gebäudebestandteile handelt, waren in der Vergangenheit problematisch, weil sie eben bewertungsrechtlich, steuerlich nicht zum Grundbesitz zählen.
Und problematisch, wenn ich das ergänzen darf, ja nicht nur im Hinblick auf die Einkünfte, soweit sie auf diese Betriebsvorrichtungen entfielen, sondern sie konnten ja dazu führen, dass insgesamt die erweiterte Gewerbesteuerkürzung versagt wurde, weil schädlicherweise auch Betriebsvorrichtungen überlassen worden sind.
Genau, das war dieses Ausschließlichkeitskriterium, was der BFH immer wieder auch bestätigt hat. Ausschließlichkeit heißt, dass der Rahmen des gesetzlich Zulässigen nicht verlassen werden darf. Und auch geringfügige Einnahmen aus anderen Wirtschaftsgütern hätten in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich die Gewerbesteuerbefreiung verliere.
Wäre das auch der Fall, wenn ich beispielsweise möbliert vermiete, also mit Schreibtischen, mit Schreibtischlampe etc.?
Das ist eine spannende Frage und da entwickelt sich natürlich auch der Markt und das hat auch Bedeutung wieder für das Steuerrecht. Zum Grundbesitz gehört natürlich der Grund- und Bodengebäude, aber auch das Zubehör. Das heißt, gegebenenfalls muss man schauen, was hat man für ein Objekt und was erwartet die Verkehrsanschauung, was zu diesem Objekt üblicherweise als Zubehör mitvermietet wird. Stichwort Studentenwohnungen und dergleichen. Da muss man genau schauen, ob man das noch unter den Zubehörsbegriff zivilrechtlich fassen kann. Meine Empfehlung, Andreas, war da in der Praxis aber ganz klar, diese Wirtschaftsgüter dürfen nicht durch die immobilienhaltende Gesellschaft mitvermietet werden. Die müssen ausgelagert werden auf eine gesonderte Gesellschaft, die entsprechend dann als Vermieterin dieser Wirtschaftsgüter im Vertrag dann auftritt.
Ja, jetzt haben wir über die Vergangenheit oder in der Vergangenheitsform gesprochen. Das lässt vermuten, dass sich da etwas geändert hat. Was hat sich geändert? Stefan, willst du es kurz beschreiben?
Ja, gerne. Im Hinblick auf die Überlassung von Betriebsvorrichtungen kann man jetzt ab 21 Entwarnung geben. Hier hat der Gesetzgeber eine Erleichterung eingeführt, wonach nicht jede Einnahme aus der Überlassung von Betriebsvorrichtungen zukünftig schädlich ist. Aber Vorsicht, er hat es als freie Grenze ausgestaltet, indem es im Gesetz nun heißt, dass Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter, das sind üblicherweise Einnahmen aus der Überlassung solcher Betriebsvorrichtungen, dann unschädlich sind für die Gewerbesteuerbefreiung, wenn sie 5% der Grundstückserträge nicht überschreiten.
Und freie Grenze heißt 1 Euro drüber. Damit ist die gesamte Regelung, die gesamte Freigrenze nicht einschlägig. Es ist kein Freibetrag, sondern eine Freigrenze.
Völlig richtig. Die Diskussion mit der Finanzverwaltung, insbesondere im Rahmen der Betriebsprüfung, könnte sich dahin verlagern, wie hoch ist der Mietanteil solcher Betriebsvorrichtungen. Und dann würde man gegebenenfalls, wenn man da sagen wir, sehr nah an der Grenze, der bei den Erträgen verläuft, da eine Diskussion darüber haben, ob man gegebenenfalls eine falsche Allokation vorgenommen hat und damit insgesamt die Gewerbesteuerbefreiung verliert.
Jetzt habt ihr beide gerade über die Betriebsvorrichtungen gesprochen. Stefan hat erwähnt, dass sich auch die Verkehrsanschauung, was üblicherweise mitvermietet wird, was Gebäudebestandteil ist, im Zeitablauf ändern kann. Wir sehen heute gerade bei Neubauprojekten eben sehr häufig die Kombination mit erneuerbaren Energien. Jedes Dach wird idealerweise heute mit Photovoltaikanlagen bestückt. Hieraus wird Strom erzeugt, der Strom wird eingespeist, der Strom wird an den Mieter verkauft. Auch das sind Fälle, die, Stefan, bitte korrigier mich, die uns in der Vergangenheit durchaus Probleme bereitet haben, wenn es der Vermieter selber war, der diese, bleiben wir bei dem Beispiel, Photovoltaikanlage installiert und betrieben hat.
Völlig richtig. Da muss man vielleicht vorweg sagen, dass die Lieferung von Strom nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht eine übliche Nebenleistung zur Vermietungsleistung ist, anders als die Lieferung von Wärme. Das heißt, mit der Stromlieferung hätte man den Bereich der Vermögensverwaltung verlassen und damit wäre man originär gewerblich und das hätte zum Ausschluss der Gewerbesteuerbefreiung geführt. Das hätte natürlich den Ausbau gerade der erneuerbaren Energien erheblich konterkariert, sodass es ein Muss war, hier für eine Erleichterung zu sorgen. Und das hat der Gesetzgeber getan, indem wir auch hier eine Freigrenze in das Gesetz bekommen haben von 10% für eben Einnahmen aus der Lieferung von Strom an Mieter. Aber wichtig hier, der Strom muss aus erneuerbaren Energien stammen. Das ist das eine. Klassischerweise wird das die Photovoltaikanlage auf dem Dach sein. Und das andere ist, dass ich auch Einnahmen aus dem Betrieb von Ladestationen, ja, zur Förderung der Elektromobilität, auch solche Einnahmen, die der Vermieter erzielt, sind zukünftig unschädlich. Nicht begünstigt, nicht selbst begünstigt, aber unschädlich für die Gewerbesteuerbefreiung der Immobiliengesellschaft.
Wie ist das, wenn ich das in der Gestaltung sehr knapp an die Freigrenze herangestaltet habe und jetzt steigen die Stromkosten?
Das ist ein Problem. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Jetzt wäre die Frage, ob der Gesetzgeber auch gerade vor dem aktuellen Umfeld da nochmal nachbessern müsste und die Sätze anheben müsste. Aber du hast völlig recht, Andreas. Diese Grenze ist jetzt hier hart im Gesetz gezogen und oberhalb von 10% würde ich die Gewerbesteuerbefreiung verlieren. Wobei, ich muss sagen, es ist hier eine gesellschaftsbezogene Betrachtung und keine objektbezogene Betrachtung anzustellen. Also stell dir vor, du hast eine Immobiliengesellschaft, die über mehrere Objekte verfügt und nur auf einem Objekt befindet sich eine Photovoltaikanlage. Da werden die Einnahmen aus dieser Anlage ins Verhältnis gesetzt zu den sämtlichen Einnahmen aus allen Objekten der Grundstücksgesellschaft. Und das kann dazu führen, dass ich dann eben dann auch deutlich unter die 10%-Grenze rutsche.
Das klingt jedenfalls nach einer echten Erleichterung für die Praxis. Ich glaube, die Fälle haben wir alle in der Vergangenheit gehabt, wo erweiterte Gewerbesteuerkürzung nicht funktioniert hat oder zumindest gedroht hat, an schädlicher Überlassung von Betriebsvorrichtungen zu scheitern. Auch zu der Vorschrift, die vergleichsweise neu ist, gibt es einen Ländererlass aus dem Juni 2022. Stefan, für dich irgendwelche Überraschungen im Erlass gelesen oder im Wesentlichen das, was wir uns von der Neuregelung an Erleichterungen erhofft haben und dort bestätigt wurde?
Also der Erlass ist zu begrüßen und eine Sorge bestand bei wortgetreuer Auslegung des Gesetzes, was passiert, wenn ich das Objekt veräußere? Ja, stell dir vor, du hast ein Objekt mit entsprechenden Lastenaufzügen, mit anderen Betriebsvorrichtungen und dieses Objekt wird verkauft und auch für diese Betriebsvorrichtungen wird natürlich der Käufer einen Kaufpreisanteil bezahlen. Jetzt ist dieser Kaufpreisanteil natürlich keine Einnahme aus einer unmittelbaren Vertragsbeziehung mit dem Mieter. Und dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, fällt das jetzt auch unter diese Ausnahmevorschriften oder würde bei dem Verkaufsfall dann wieder der Grundsatz gelten, da ist jede Einnahme aus den Betriebsvorrichtungen schädlich. Und da hat der Erlassgeber klargestellt, dass er eben den Verkauf als letzten Akt quasi der Verwaltung dieser Wirtschaftsgüter versteht und eben auch diese Einnahme entsprechend unter diese Ausnahmeregelungen fallen.
Also auch insoweit gute Nachrichten und ich würde es nicht komplette Entwarnung nennen, aber jedenfalls eine gesetzliche Regelung, wenn ich euch beide richtig verstanden habe, die für die Praxis deutlich einfacher zu handeln ist als die bisherige, doch sehr risikoanfällige gesetzliche Regelung mit den harten Grenzen und dem Ausschließlichkeitsprinzip.
Ja, Andreas hat es angesprochen mit der Freigrenze und mit der Problematik, dass ich gegebenenfalls die Freigrenzen überschreite und damit insgesamt die Gewerbesteuerbefreiung verliere. Deswegen würde ich gestalterisch, soweit es geht, natürlich versuchen, für Betriebsvorrichtungen weiterhin auszulagern. Aber insbesondere in den Fällen, wo ich vergessene Betriebsvorrichtungen habe. Das heißt, mir ist nicht klar, dass in dem Objekt gegebenenfalls ein Lastenaufzug enthalten ist. Solche Fälle gibt es natürlich in der Praxis. Und erstmals die Betriebsprüfung deckt diesen Sachverhalt auf. Da habe ich jetzt durch diese gesetzliche Neuregelung zumindest einen Puffer, der dazu führen kann, dass ich die Gewerbesteuerbefreiung nicht verliere.
Ja, herzlichen Dank, Stefan. Was ich mitnehme, ist, dass die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ein ganz wichtiger Aspekt bei einer Immobilieninvestition ist, weil er für den Immobilieninvestor eine erhebliche steuerliche Erleichterung bedeutet. Und dessen ungeachtet bedarf es einer guten Beratung und Begleitung, vor allen Dingen in Sachverhaltsfragen, damit es auch gelingt. Das ist einfach kompliziert von der gesetzlichen Regelung. Trotz aller Entwarnungen, auch durch den Erlassgeber, ist es einfach komplex.
Ja, ich denke, wir dürfen uns bei dir, Stefan, ganz herzlich bedanken dafür, dass du uns und unsere Hörerinnen und Hörer durch die Klippen des Steuerrechts bei Immobilieninvestitionen sowohl bei der Investition selber als auch bei der laufenden Besteuerung geführt hast. Ich habe ein paar Aspekte definitiv neu dazugelernt und Stefan, wir freuen uns, wenn wir dich bei einer späteren Folge gerne nochmal begrüßen dürfen.
Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ist ein spannendes Thema, über das ich sehr gerne immer wieder spreche.
Andreas, was nehmen wir mit?
Was nehmen wir mit? Immobilieninvestments sind nach wie vor steuerlich sehr eng zu begleiten und zu betreuen. Und Steuer ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Immobilieninvestition, sowohl beim Erwerb als auch bei der laufenden Besteuerung.
Was waren für dich gute und was waren für dich weniger gute Nachrichten heute?
Die gute Nachricht ist, dass Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Die schlechte Nachricht ist ganz sicherlich immer noch die Herabsetzung der Schwelle bei Share Deals auf 90%. Das ist einfach für die Praxis ein zunehmendes Hindernis, aber alles in allem eben auch eine durchaus konsequente Entscheidung des Gesetzgebers.
Dann hat Stefan sehr eindringlich hingewiesen und auf die kurzen Fristen. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch bei den Share Deals, obwohl wir gerade erst letztes Jahr eine Neuregelung gesehen haben, das Thema auch noch nicht zu Ende ist. Die Politik scheint immer noch der Meinung zu sein, dass sich durch Share Deals Dinge gestalten lassen, dass sich durch Share Deals Grunderwerbsteuer vermeiden lässt gestalterisch. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr beide die Einschätzung teilt, dass der Gesetzgeber auch hier nochmal aktiv werden könnte, vielleicht die Schwellenwerte nochmal weiter herabsenkt und oder noch neue Tatbestände schafft. Wie seht ihr es?
Also ich teile deine Befürchtung. Dem Vernehmen nach gibt es eine Bund-Länder-Gruppe, die sich auch wiederum mit der Reform der Share Deals beschäftigt. Das ist das eine. Da gab es ja in der Vergangenheit mal Diskussionen, die Schwelle weiter abzusenken auf 75% zum Beispiel. Da könnte also was kommen. Andererseits wird diskutiert, wie die Reform des Personengesellschaftsrechts reinspielt in die Grunderwerbsteuer. Auch da gibt es Überlegungen, gegebenenfalls nochmal eine Verschärfung einzuführen, wenn eben das Gesamthandsvermögen der Personengesellschaften entfällt mit Wirkung 2024. Da könnte uns also auch noch was blühen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Ich sehe das ganz sicher so, dass da was kommen muss, weil es einfach nicht zueinander passt, die Nomenklatur des Grunderwerbsteuergesetzes zur Reform des Personengesellschaftsrechts. Aber alles in allem muss man doch auch konstatieren, dass jede Verschärfung und jede Verschlimmerung der Grunderwerbsteuer dazu tendenziell führt, dass weniger Wohnungsbau betrieben wird. Und deswegen doch eigentlich von der gesamten Gemengelage unserer Diskussion ein durchaus heikles und ambivalentes Thema ist.
Jede Folge möchten wir mit einem besonderen Tipp für unsere Hörer beenden. Benno, welchen Hinweis hast du heute noch für uns?
Ich glaube, wenn wir über Grundstücke und Immobilien im Steuerrecht sprechen, gehört die Grundsteuer dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, ab 2025 wird das Grundsteuerrecht grundlegend reformiert. Die wichtigen Schritte dafür finden bereits in diesem Jahr statt. Alle Immobilienbesitzer müssen eine Grundsteuererklärung zur Feststellung des Grundbesitzwertes abgeben. Das müssen Sie tun bis zum 31. Oktober 2022. So ist jedenfalls aktuell die vom Gesetzgeber vorgesehene Frist. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns damit beauftragen möchten, die Grundsteuererklärung für Sie vorzubereiten, das Ganze passiert ausschließlich digital und wird von der Finanzverwaltung auch ausschließlich digital entgegengenommen, dann finden Sie alles Notwendige auf unserer Website www.dhpg.de unter dem Reiter Grundsteuerreform.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns über Ihr Feedback. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder in den Shownotes zu diesem Podcast. Lieber Benno, womit beschäftigen wir uns eigentlich das nächste Mal?
Oh, mit einem Thema, von dem ich noch weniger verstehe als von Immobilien im Steuerrecht. Es geht um virtuelle Währungen, genauer gesagt um Kryptowährungen. Und auch da wird uns vor allen Dingen interessieren, wie diese Kryptowährungen steuerlich zu behandeln sind.
Ich bin sehr gespannt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dort, wo Sie unseren Podcast gefunden haben, ein Feedback hinterlassen und verabschieden uns von Ihnen für heute und freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder einschalten.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.